SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Akademie der medizinischen Wissenschaften will den Ärzten helfen.
Wir haben festgestellt, dass ein Notstand besteht, dass Ärzte Hilfe brauchen im Sprechen über Sterben und Tod mit den Patienten, dass hier Unsicherheiten bestehen, die wir mit den Richtlinien verbessern möchten.
Was brauchen wir vor unserem Tod? Wir fragen eine Sterbende und sprechen im Tagesgespräch mit dem Palliativmediziner, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Wären Sie auf die Idee gekommen? Ein japanischer Bauer erfindet eine Gurkensortiermaschine. In unserem heutigen Schwerpunkt zur künstlichen Intelligenz die Frage, wie überstehen unsere KMU die Neuerungen auf dem Arbeitsmarkt? Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Julia Villino. Sie hat die Nachrichten.
Nordkorea hat Russland gebeten, sich über UNO-Sanktionen hinwegzusetzen. Es geht um 3.500 Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner, die seit September in Russland arbeiten. Die nordkoreanische Botschaft in Moskau habe Russland gebeten, die Arbeiter nicht des Landes zu verweisen, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Die UNO-Sanktionen verbieten Ländern, neue Arbeitsbewilligungen für nordkoreanische Bürger auszustellen. Der Entscheid fiel am 11. September. Arbeitsbewilligungen, die in den ersten 11 Tagen des Septembers ausgestellt wurden, müssen rückwirkend aufgelöst werden. Der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien kann vorerst nicht weiter untersucht werden. Russland hat mit einem Veto im UNO-Sicherheitsrat verhindert, dass das Mandat für eine Expertengruppe verlängert wird. Die Expertengruppe hatte in einem Zwischenbericht die syrische Luftwaffe für einen Gasangriff von Anfang April verantwortlich gemacht. Russland, das mit dem syrischen Regime verbündet ist, sagt, die Chemiewaffen seien in der Hand der Rebellen gewesen. In Griechenland hat das Nationale Wetteramt vor weiterem starkem Regen und Überschwemmungen gewarnt. Viele Schulen blieben geschlossen. Westlich der Hauptstadt Athen dauert die Suche nach 6 Vermissten weiter an, das teilte die Feuerwehr mit. Nach sintflutartigem Regen und Überschwemmungen sind seit Mittwoch 16 Menschen ums Leben gekommen. Die Eidgenössische Kommission für Suchtfragen bedauert, dass die Universität Bern keine Studie zum legalen Verkauf von Cannabis durchführen darf. Nach Ansicht der Kommission hätten mit der Studie verschiedene wichtige Fragen geklärt werden können, die in einem überarbeiteten Betäubungsmittelgesetz geregelt werden müssten. Das Bundesamt für Gesundheit hatte die Studie am Dienstag abgelehnt, mit der Begründung, die aktuelle Gesetzgebung lasse eine Studie nicht zu, da es dabei um Cannabiskonsum zu Genusszwecken gehen würde. Die Eidgenössische Kommission für Suchtfragen fordert nun, dass das Betäubungsmittelgesetz so ergänzt wird, dass eine Studie möglich ist. Der ehemalige Armeechef André Blattmann wird Verwaltungsrat der Fluggesellschaft Swiss. Der 61-Jährige tritt sein Amt Anfang Januar an, wie die Swiss mitteilt. Blattmann hatte per Ende 2016 sein Amt als Armeechef abgegeben. Wer derzeit mit dem Auto vom Wallis nach Italien fahren will, muss via Simplon reisen. Die Passstraße über den Großen St. Bernhard ist wegen Schnee gesperrt und der Tunnel durch den Großen St. Bernhard wegen Reparaturarbeiten geschlossen, nach einem Bruch in der Tragkonstruktion einer Zwischendecke im September. Der Tunnel bleibt nun länger zu als erwartet, nämlich mindestens bis Mitte Januar statt bis Ende November. Das hat die Betreibergesellschaft bekannt gegeben. Die Landi warnt jene Kundinnen und Kunden, die einen Elektroheizer gekauft haben mit der Modellbezeichnung EH3000. Dieser habe einen Herstellerfehler, es bestehe Brandgefahr, teilt Landi mit. Betroffene Kunden erhalten den Kaufpreis erstattet, wenn sie das Gerät in den Laden zurückbringen. Das Wetter. Im Norden gibt es heute und morgen ein Gemisch aus Hochnebel, Sonne und Wolkenfeldern. In den Alpen und im Süden ist es meist sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 5, im Süden bei 12 Grad.
Der Tod. Wir denken nicht gerne an ihn. Und doch sind wir mitten im Leben vom Tod umgeben, um es mit Rilke zu sagen. Für viele Ärztinnen und Ärzte gehört der Tod zum Berufsalltag. Die zentrale Frage: Wie die Sterbenden betreuen, wie mit Sterbewünschen umgehen. Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften hat ihre Richtlinien für Ärzte überarbeitet und stellt sie jetzt zur Diskussion. Christine Wanner.
Neu thematisieren die Richtlinien auch jene Patientinnen und Patienten, die noch nicht im Sterbebett liegen, sondern eine Diagnose einer tödlich verlaufenden Erkrankung erhalten. Die Richtlinie rücken die Gespräche ins Zentrum, mit den Erkrankten, aber auch mit dem Umfeld. Alle sollen sich bewusst sein, welche Schritte möglich sind, welches die Ziele der möglichen Behandlungen sind und was den Beteiligten wichtig ist. Im Gespräch soll es keine Tabus geben. Christian Kind hat die Ausarbeitung der neuen Richtlinien geleitet.
Wenn ein Sterbewunsch da ist am Anfang, auch über diesen zu sprechen, zu schauen, was sind die Ängste, wie kann man ihnen allenfalls begegnen. Und so gehen dann oft auch die Sterbewünsche wieder vorüber.
Bleibt der Sterbewunsch aber bestehen, geben die Richtlinien den Ärztinnen und Ärzten Leitplanken bei umstrittenen Maßnahmen. Sie stellen es ihnen auch frei, diese anzuwenden. Da ist etwa das Sterbefasten, wenn freiwillig auf Essen und Trinken verzichtet wird, um so früher zu sterben. Und da ist die Suizidhilfe, wenn der Arzt oder die Ärztin ein tödliches Medikament verschreibt, das der oder die Sterbewillige selbst einnimmt. So zeigen die Richtlinien den Ärzten auch auf, was verboten ist. Bei anerkannten Behandlungen stellen sie quasi Warnhinweise auf. Dient die Sedierung tatsächlich dem Patienten oder entlastet sie einfach das Umfeld? Eine tiefe Sedierung führt zum Tod, das darf erst eingeleitet werden, wenn der Sterbeprozess bereits eingesetzt hat. Die Richtlinien gehen nun in die Vernehmlassung.
Christine Wanner. Diese Richtlinien, wie mit Sterben und Tod umzugehen, sollen Ärzten helfen. Wie erleben aber Sterbende und ihre Familien den nahen Tod? Und wie können Fachpersonen den Prozess begleiten? Um solche Fragen bemüht sich die Palliative Care. Im Spital gestalten Fachleute die verbleibende Lebenszeit mit Patienten und Angehörigen und planen, so gut das geht, die Sterbephase. Wissenschaftsredaktorin Irene Dietschi hat im Palliativzentrum des Inselspitals Bern eine Sterbende besucht.
Ihr Name?
Agnès Matti. Agnès ist ein französischer Name.
Ihr Alter?
59,5.
Müde und entkräftet liegt Agnès Matti auf den Kissen des Spitalbetts, beschützt von einem Baldachin aus orangen Tüchern über dem Kopf. Ihre Schwester Beatrice sitzt bei ihr und hält ihre Hand. Ein Duft von Eukalyptus schwebt im Zimmer. Es ist still und friedlich. Agnès Matti weiß, ihr bleiben nur noch ein paar Tage, wenn überhaupt. Was hat sie für Gedanken?
Also ich habe nicht Angst vor dem Tod. Der ist jetzt da in der Nähe.
Als Hebamme hat Agnès Matti in Afrika während vieler Jahre Kindern ins Leben geholfen. Nun ist sie, noch keine 60, im Palliativzentrum des Inselspitals Bern. Sie wird nicht mehr nach Hause zurückkehren, kämpft nicht mehr gegen den Krebs. Die Leukämiezellen in ihr haben endgültig Oberhand gewonnen. Agnès Matti fühlt sich auf der Palliativstation sehr wohl. Betreut von Fachpersonen, die sie liebevoll pflegen, die ihre Schmerzen lindern, ihr zuhören, den letzten Weg mit ihr gestalten.
Sie haben mir sehr viel Zeit gelassen mit meinen Angehörigen. Wir haben einiges können vorbereiten, dass ich weiss, wie es wird sie denn. Wenn ich nicht mehr da bin.
Beatrice Matti, die in Spanien wohnt, hat ihre Schwester in den vergangenen Monaten so oft wie möglich besucht. Agnès habe lange gehofft, sie würde die Krankheit überwinden, sagt die Schwester.
Sie hat auch viel gefragt, was soll ich machen, was würdest du und was möchtest du und so. Und es ist auch darum gegangen, will ich selber über meinen Körper entscheiden oder nicht, über mein Leben. Und das kann mir niemand abnehmen.
In den langen Gesprächen über Gott, die Welt und den Tod seien sie einander nahe gekommen, sagt Beatrice Matti.
Gewisse Spannungen zwischen Schwestern, die wir immer wieder hatten, die sind wie verflossen.
Palliative Care, das tönt nach Endzeit. Und man ist überrascht, wie viel auf der Station auch gelacht wird. Leiter Steffen Eichmüller sagt, er und sein Team versuchten, mit Patienten und Angehörigen einen Weg zu finden. Das Beste zu machen, herauszufinden, was ihnen Freude mache und Kraft gebe. Wie geht das?
Dass wir ein bisschen versuchen zu verstehen, wo sich die Person gerade befindet, auch zu akzeptieren, dass wir auf dem Weg nicht mitgehen können. Auch für die Angehörigen ist es zum Teil sehr schwierig. Und dass wir aber trotzdem so ein bisschen teilhaben, damit wir vor allen Dingen auch das nicht stören, was stattfindet.
Das Team arbeitet interprofessionell, das heißt, der Professor, die Oberärztin, Therapeutinnen und Therapeuten, Pflegende, Seelsorger, sie alle wollen einander auf Augenhöhe begegnen. Hierarchien sind zweitrangig. Das Verhältnis zu dem Patienten sei intensiver als auf anderen Abteilungen, sagt Oberärztin Annette Wochner.
Dadurch, dass wir hier Zeit haben für den Prozess und dass es wirklich eine Wegbegleitung ist, ist es schon auch traurig manchmal, aber es ist eine schöne Aufgabe.
Eine schöne Aufgabe. Agnes Matti war und ist mit dem Tod vertraut. In Afrika hat sie viele Mütter und Kinder sterben sehen. 2015 erkrankte sie an Leukämie, Anfang Jahr kam der Rückfall. Wie ihr Abschied aussehen soll, hat sie mit ihren Liebsten längst besprochen. Die Urne ist ausgewählt, der Platz am Fluss bestimmt, wo ein Feuer für sie brennen und ein Fest gefeiert werden soll. Beatrice Matti ist sehr traurig, ihre jüngere Schwester zu verlieren. Und doch.
So schön ist es, mit ihr können mitgehen bis kurz vor dem Ende. Der letzte Schritt macht sie dann alleine.
Der Bericht von Irene Dietschi. Wie sollen Ärzte unheilbar Kranke in den Tod begleiten? Mit ihnen offen über das Sterben reden, sagt Roland Kunz. Im Tagesgespräch nimmt der Zürcher Palliativmediziner Stellung zu den neuen medizinisch-ethischen Richtlinien. Und vorher erwarten Sie noch diese Themen in der Sendung. Soll ein Kanton einen Flughafen betreiben? Nidwalden steht vor der Frage, wegen des militärisch nicht mehr genutzten Flughafens Buchs. Makoto Kiyoke will seine Mutter entlasten und erfindet eine Gurkensortiermaschine, die jeden Tag klüger wird. Toto Riina, der Boss der Mafia-Bosse. Beim Prozess fragte ihn der Richter damals, ob er von der Mafia, der Cosa Nostra, gehört habe.
No, non ho sentito parlare.
Non ho mai sentito parlare di Cosa Nostra. Non conosce questa organizzazione.
No, no.
Nein, habe er nicht, antwortet der Mann, dem Dutzende Morde zur Last gelegt werden. Jetzt ist er selbst gestorben, eines natürlichen Todes. Zuerst aber dies. Der abgesetzte Präsident der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont. Wird er an Spanien ausgeliefert oder darf er in Belgien bleiben? Noch heute werden die belgischen Richter wahrscheinlich ein erstes Urteil fällen. Es dürfte allerdings nicht das letzte sein. Klar ist nämlich jetzt schon, die Richter müssen heikle und brisante Fragen klären. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Der Fall Puigdemont ist für Juristen und politisch Interessierte ein Leckerbissen. Denn die Richter müssen juristische Fragen beantworten, die sie noch nie beantwortet haben und die von großer politischer Bedeutung sind. Spanien wirft Carles Puigdemont 3 Straftaten vor. Korruption, Rebellion und dass er einen Aufstand angestachelt habe. Auf dieser Grundlage beantragt Spanien dessen Auslieferung. Die belgischen Richter müssen nun diese 3 Vorwürfe separat voneinander unter die Lupe nehmen. Der einfachste Punkt sei die Korruption, sagt die Strafrechtlerin Vanessa Franzen von der Universität Lüttich. Spanien wirft Puigdemont vor, er habe staatliche Gelder veruntreut, weil er das Unabhängigkeitsreferendum illegal ausgerichtet und finanziert habe. Hier müssten die Richter abklären, ob diese Form der Korruption als Straftat im Register des europäischen Haftbefehls aufgelistet sei. Wenn ja, folgt die Auslieferung. Wenn sich die belgischen Richter aber nicht sicher sind, müssen sie den Europäischen Gerichtshof anfragen. Der europäische Haftbefehl wurde nach den Terroranschlägen in New York ins Leben gerufen, um Auslieferungen zu erleichtern. Darin listen die EU-Mitgliedstaaten 23 Straftaten auf, darunter auch die Korruption. Schwieriger wird es bei der Rebellion und dem Aufstand. Diese beiden Vorwürfe werden vom europäischen Haftbefehl nicht abgedeckt. Hier müssen die belgischen Richter deshalb abklären, ob das, was Spanien Puigdemont vorwirft, auch in Belgien eine Straftat ist. Nun kenne das belgische Strafgesetzbuch zwar den Straftatbestand der Rebellion, sagt Vanessa Franzen, aber eine Rebellion sei in Belgien nur dann eine solche, wenn die Rebellen auch Gewalt anwendeten.
La Rebellion requiert un certain élément de violence la plupart du temps.
Und das könne man Puigdemont ja nicht vorwerfen. Ähnliche Bedenken hat die Strafrechtlerin auch beim Tatbestand des Aufstandes. Vanessa Franzen und auch andere Experten sind deshalb der Meinung, dass Puigdemont wegen Rebellion und Aufstand kaum ausgeliefert werden kann. Es ist also gut möglich, dass am Schluss, wenn überhaupt, einzig der Straftatbestand der Korruption übrig bleibt, um Puigdemont nach Spanien auszuliefern. Und dann dürfe Spanien Puigdemont auch nur wegen Korruption den Prozess machen, sagt Vanessa Franzen. Und das wäre eine Niederlage für die spanische Regierung, welche mit aller Macht gegen Carles Puigdemont vorgeht. Das Urteil der belgischen Richter hat deshalb auch immer eine politische Bedeutung. Trotzdem glaubt Vanessa Franzen nicht, dass es seitens der belgischen Politik Druck auf die Richter gibt. Zum einen, weil auch belgische Politiker die spanische Zentralregierung massiv für ihr Vorgehen im Katalonien-Konflikt kritisierten und zum anderen, weil die Unabhängigkeit der Gerichte ein zu hohes Gut sei. Die Richter werden heute ein erstes Urteil fällen. Bis spätestens Sonntag muss dieses kommuniziert werden. Dieses erste Urteil kann dann allerdings noch weitergezogen werden.
Um den ehemaligen Militärflugplatz Buchs wird im Kanton Nidwalden seit Jahren gestritten. Am 26. November soll ein Schlusspunkt gesetzt werden. Das Nidwaldener Stimmvolk entscheidet dann, ob der Kanton 10 Millionen Franken investieren soll, um den Flugplatz für den zivilen Flugbetrieb zu modernisieren. Dieses Vorhaben ist in Nidwalden höchst umstritten, auch unter Bürgerlichen. Marlies Zehnder.
Der Flugplatz liegt in der Talebene zwischen den Gemeinden Buchs, Ennetbürgen und Stans. Früher starteten und landeten da regelmäßig Militärjets der Schweizer Armee. Diese zieht sich nun vollständig zurück. Der Flugplatz wird schon seit einigen Jahren zivil genutzt, vor allem von den Pilatus-Flugzeugwerken. Heute sind es rund 13'000 Starts und Landungen im Jahr. Künftig sollen es mehr sein, aber höchstens 20'000. Dafür soll der Flugplatz nun modernisiert werden. Die Kosten von 20 Millionen Franken wollen sich die Flugzeugwerke und der Kanton Nidwalden teilen. So planen es die Regierung und die Mehrheit des Kantonsparlamentes. Der Flugplatz sei wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung, glaubt Edi Engelberger, FDP-Vertreter und Gewerbepräsident.
Es ist so, dass viele Ansiedlungen von guten Steuerzahlern gemacht werden konnten in der Vergangenheit, weil diese Nähe zum Flugplatz hier ist, damit sie hier landen können, von hier aus ihr internationales Geschäft auch schnell erreichen können.
Und ein moderner ziviler Flugplatz könne ein entscheidender Faktor sein, dass neue Unternehmen kämen und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen würden, so die Befürworter. Daran glauben die Gegner allerdings nicht. Martin Zimmermann, SVP-Politiker und Co-Präsident des gegnerischen Komitees, ist überzeugt, dass lediglich der Flugtourismus in Nidwalden gefördert werde.
Dass Leute zu uns kommen, hier landen, nach Andermatt gehen, das bringt dem Kanton Nidwalden nichts. Wir haben eine Wirtschaftsförderung, die sehr viel Geld kostet, und wir müssen unseren Kanton Nidwalden fördern und nicht die auswärtigen anderen.
Aus seiner Sicht sollte der Kanton sowieso die Finger lassen vom Fluggeschäft. Bereits heute tritt der Kanton als Betreiber des Flugplatzes auf, zusammen mit den Pilatus-Flugzeugwerken, der größten Arbeitgeberin in Nidwalden. Beide Parteien sind zu je 50% an der Airport Buchs AG beteiligt. Für den Betrieb des Flugplatzes kamen bisher jährlich knapp 80'000 Franken aus der Staatskasse. Nun soll der Kanton also 10 Millionen Franken Steuergelder investieren und so mithelfen, Betriebsgebäude zu bauen oder Rollpisten in Schuss zu halten. Der Staat als Unternehmer, das geht den Gegnern zu weit. In den Flugplatz investieren sei Sache der privaten Flugzeugbauerin Pilatus, sagt Zimmermann.
Die Pilatus hat das Know-how, die Pilatus hat die Manpower und die Pilatus hat die finanziellen Mittel, um den Flugplatz selber zu betreiben, dass es so betrieben wird, dass es betriebswirtschaftlich Sinn macht. Und wenn der Kanton Unternehmer spielt, kommt es meistens nicht sehr gut.
Die Pilatus-Werke könnten das Vorhaben alleine stemmen, bestätigt das Unternehmen Aussagen von Firmenchef Oskar Schwenk in einem Zeitungsinterview. SVP-Politiker Zimmermann rechnet, dass die Betreibergesellschaft mit zusätzlichen Flügen im besten Fall eine schwarze Null erwirtschaften könnte. Ein allfälliges Defizit müsste der Kanton mittragen. Dieses Risiko wollen die Gegner nicht eingehen. Ganz anders beurteilen das die Befürworter wie Gewerbepräsident und FDP-Politiker Edi Engelberger.
ja, es kann etwas kosten, das Risiko ist klein, aber das sollte es uns auch wert sein, wenn man gegenüber wieder die Wertschöpfung sieht von 400 Millionen und sicher 60, 70 Millionen Steuereinnahmen, die aus dieser Wertschöpfung erzielt werden.
Mit seinem Engagement könne der Kanton Nidwalden schließlich auch mitbestimmen, wie der Flugplatz geführt werde, sagt Engelberger weiter. Diese Mitsprache solle sich der Kanton sichern mit entsprechenden Regeln und einem Gesetz, aber nicht über eine Beteiligung, die die Staatskasse belasten, fordern die Gegner. Der Ausgang der Abstimmung ist offen. Die beiden starken bürgerlichen Parteien SVP und CVP sind in der Frage um den Flugplatz Burgs gespalten. Klar dafür ist die FDP und klar dagegen sind die Linken.
Gegen die Abstimmung im Kanton Nidwalden ist allerdings noch eine Stimmrechtsbeschwerde hängig. Marlies Zehnder hat berichtet. Künstliche Intelligenz und was aus diesem Mix aus Computern, Rechnern und Sensoren entsteht, zeigen wir in diesen Tagen anhand von verschiedenen Beispielen. Höhepunkt ist dann der Nationale Digitaltag am Dienstag. Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein lukratives Geschäft für ein paar US-Großkonzerne. Künstliche Intelligenz zieht auch Tüftler und Erfinder in ihren Bann. Zum Beispiel einen Gemüsebauern in Japan. Er hat eine Maschine erfunden, die Gurken sortieren kann. SRF-Digitalredaktor Peter Buchmann hat ihn in Tokio an einer Erfindermesse getroffen.
Eine gigantische Halle im Süden Tokios. Mehr als 400 begeisterte Tüftler, Amateure und Unternehmer zeigen an diesem Wochenende ihre Erfindungen. Mitten im Lärm elektronischer Musikgeräte flattert ein Kranichroboter über den Köpfen der Besucher und eine Crepe-Maschine verbreitet süßen Duft. Hier bin ich mit Makoto Koike verabredet. Er sei von seiner Gemüsezucht im 300 Kilometer entfernten Shizuoka angereist, um hier seine Erfindung zu zeigen. Eine Maschine, die Gurken sortieren kann. In Japan erzielt man für schöne Gurken viel bessere Preise, erzählt der jugendlich wirkende 36-Jährige. Als schön gelten Gurken, die möglichst gerade sind. Deshalb sortiert seine Mutter die Gurken und teilt sie in 9 Klassen ein. Eine monotone Arbeit, die viel Erfahrung braucht und die über den Gewinn des Familienunternehmens entscheidet. Vor 3 Jahren gab Koike seinen Job als Programmierer für einen Autozulieferer auf und begann, auf der Gurkenfarm seiner Eltern zu arbeiten. Als er sah, wie viel Zeit seine Mutter mit dem Sortieren der Gurken verbrachte, kam der ausgebildete Ingenieur auf die Idee, eine Gurkensortiermaschine zu entwickeln. Nun zeigt er mir stolz das Resultat. Auf einem Tisch liegt ein Monitor, oben ist eine Kamera angebracht. Koike legt eine Gurke auf den Bildschirm. Die Kamera schießt ein Bild und schickt es an einen kleinen Computer. Dieser analysiert die Form und weist der Frucht dann in Sekundenbruchteilen eine von 9 Klassen zu und zeigt auf dem Monitor an, zu welcher Klasse die Gurke gehört. Noch muss ein Mensch die Früchte verpacken, doch schon bald könnte das eine mechanische Vorrichtung übernehmen. Möglich ist die automatische Sortierung dank maschinellem Lernen. Dabei lernt der Computer anhand von unzähligen Beispielen, welche Kriterien für die Klassifizierung ausschlaggebend sind. Um die Software zu trainieren, zeigt der Koike dem Computer Tausende von Bildern zusammen mit der korrekten Klasse. Etwa 3 Monate hat er an seiner Erfindung gearbeitet, jeweils 2-3 Stunden nach Feierabend. Gekostet hat das fast nichts. Die Kamera etwa 10 Franken, der Computer 30 Franken. Die lernende Software ist gratis, die hat Google entwickelt und gibt sie an alle Interessierten kostenlos weiter. Um seine Software zu trainieren, griff Koike ebenfalls auf Google zurück. Er konnte dort die Hochleistungsrechner des IT-Konzerns mieten. Kosten etwa 80 Dollar. Günstige Rechenleistung, billige Hardware und Software umsonst – in dieser Kombination vor 10 Jahren noch undenkbar. Ein neues Zeitalter sei angebrochen, meint Koike. Ein Bauer wie er sei nicht länger auf eine Firma angewiesen, die ihm eine Lösung verkauft. In Zukunft könne jeder im Prinzip ein Problem selber lösen, auch anspruchsvolle Probleme, dank Zugang zu künstlicher Intelligenz, erzählte begeistert. Und seine Mutter kann sich in Zukunft um andere Dinge kümmern, zum Beispiel um die Zucht qualitativ hochwertiger Gurken.
Wir haben es im Bericht gehört, künstliche Intelligenz ersetzt hier einen Arbeitsplatz. Frage an Digitalredaktor Peter Buchmann, ist das nicht grundsätzlich ein Problem mit der Digitalisierung?
Es gibt einerseits die Optimisten, die sind überzeugt, Arbeitsplätze, die verschwinden zwar, aber sie entstehen dafür auch wieder neue. Und sie verweisen auf die Geschichte, das war schon immer so, sagen sie. Vor 100 Jahren arbeitete ein Drittel der Schweizer Bevölkerung in der Landwirtschaft, heute ist es weniger als 3%. Und gleichzeitig geht es allen auch viel, viel besser. Dann gibt es aber auch die Warner. Sie sagen, die technische Entwicklung vor 100 Jahren, die kann man nicht mit dem vergleichen, was jetzt auf uns zukommt. Denn damit kann man auch sehr anspruchsvolle Tätigkeiten automatisieren. Und sie warnen deshalb vor Massenarbeitslosigkeit.
Warner und Optimisten, was ist denn Ihre Einschätzung? Welche werden Recht bekommen?
Ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft schauen. Es kommt einfach darauf an, wie künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Wird menschliche Intelligenz nur ersetzt, um Kosten zu sparen, dann produziert künstliche Intelligenz natürlich zumindest kurzfristig oder mittelfristig Arbeitslosigkeit. Das muss nicht so sein. Nehmen wir das Gurkensortiergerät aus dem Beitrag vorhin. Das vernichtet keine Arbeitsplätze. Und die KI-Software, die hat sich ja die Erfahrung der Mutter angeeignet. Und so kann jetzt jeder an dieser Maschine arbeiten. Die Mutter, die hat mehr Zeit, die kann sich der Züchtung der Gurken widmen. Das ist sicher auch ein Beispiel, welche Rolle künstliche Intelligenz in Zukunft spielen wird. Sie kann auch die Fähigkeit des Menschen erweitern. Sie macht ihn also nicht a priori überflüssig.
Bis jetzt war künstliche Intelligenz ja etwas für die Großen wie Google, Facebook, IBM oder beispielsweise Microsoft. Die Schweizer Wirtschaft besteht aber vor allem aus kleinen und mittleren Unternehmen. Können auch Sie jetzt von dieser künstlichen Intelligenz profitieren?
Die großen IT-Firmen, die haben massiv investiert und bieten jetzt künstliche Intelligenz an für die Kleinen als Dienstleistung einerseits, die man übers Internet beziehen kann und dafür bezahlt, oder auch als Softwaremodul, das man in ein Produkt integrieren kann. Solche Module sind sogar frei erhältlich als sogenannte Open-Source-Software. Auch kleine Firmen können so von künstlicher Intelligenz profitieren.
Die Großen bieten also den kleinen Unternehmen künstliche Intelligenz als Dienstleistung an. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen?
Microsoft zum Beispiel bietet Dienste an zur Bild- und Spracherkennung. Eine App kann etwa vom Smartphone aus übers Internet dem Microsoft-Dienst einen gesprochenen Satz schicken. Der Dienst wandelt diesen Satz dann in einen Text um. Microsoft geht noch weiter, bietet noch mehr an. Software, die diesen Text dann analysieren kann, die schaut, worum es geht in diesem Text, was das Thema ist, oder die Stimmung analysiert, ob jemand aggressiv oder positiv eingestellt ist. Mit solchen Softwarebausteinen kann man zum Beispiel eine Software für den Kundendienst entwickeln, die Unterstützung leistet in einem Callcenter. Auch kleinere Firmen können das. Die nutzen solche Dienste bereits heute in der Schweiz.
Sagt Digitalredaktor Peter Buchmann. Künstliche Intelligenz ist auch morgen ein Thema im Wirtschaftsmagazin Trend um 10 nach 8 auf SRF 1. Da geht es dann um konkrete Anwendungen der künstlichen Intelligenz beim E-Mailen. Noch mehr Wissenswertes zum Thema finden Sie übrigens auf www.srf.ch/digitaltag. Er war die Inspiration für den Film. Totò Riina, der Boss der Mafia-Bosse. La Belva, die Bestie, nannte man ihn, wegen seiner Brutalität, mit der er sich selbst brüstete. Der 87-Jährige war in den 60er, 70er und 80er Jahren der meistgesuchte Chef der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia. Heute, am frühen Morgen, ist er in Parma gestorben. Aus Rom, Franco Battel.
Der Tod von Totò Riina hat Italien seit dem Sommer beschäftigt, seit sich abzeichnete, dass der Boss der Bosse bald sterben würde. Welche Hafterleichterungen soll der Staat selbst einem blutrünstigen Mafiaboss unter solchen Umständen gewähren? In diese Debatte schaltete sich zum Beispiel Rita Dalla Chiesa ein, die Tochter jenes Generals und Mafiajägers, den die Cosa Nostra samt dessen Frau ermorden ließ. Rita dalla Chiesa sagte, ihr Vater und ihre Mutter hätten auch keine Würde, keine Menschlichkeit erfahren. Andere jedoch argumentierten, auch ein Mörder wie Riina, der 26 Mal zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, solle bei seiner Familie sterben dürfen. Schließlich entschied der italienische Staat anders. Trotz Alter und Krankheit sei der Boss der Bosse noch immer brandgefährlich. Er sei noch immer in der Lage, Befehle zu erteilen. Ein Blick, eine Geste genügen, argumentierten prominente Staatsanwälte. Dass Dottorina nie auch nur einen Hauch von Reue zeigte, hat die Behörden in ihrer Haltung bestärkt. Vor einigen Jahren noch hatte sich Riina in einem Gespräch mit einem anderen Häftling gefilmt von einer Überwachungskamera, damit gebrüstet, die Ermordung der beiden Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino befohlen zu haben. Wie viele Morde es genau waren, die der Sohn eines Bauern aus Corleone eigenhändig begangen oder in Auftrag gegeben hat, weiß man nicht genau. Wahrscheinlich 150 oder gar 200. All das hat dazu beigetragen, dass der italienische Justizminister Andrea Orlando erst gestern Nachmittag, als der Boss schon im Sterben lag, seiner Familie ein letztes Treffen gewährte. Der Staat und der Boss, ein schwieriges Thema. Totò Riina lebte während Jahren unbehelligt in Palermo. Ohne Komplizen und Freunde ganz weit oben in Polizei und Justiz wäre solches gar nicht möglich gewesen. Die Wende brachte erst der Anschlag auf Borsellino und Falcone 1992. Der Staat konnte nicht mehr wegschauen. Ein Jahr später saß Riina im Gefängnis. Das war ein Schlag gegen die Cosa Nostra, gewiss. Doch die neuen Köpfe wuchsen sofort nach. Der jüngeren Generation von Bossen gelang es sogar zu expandieren. Nach Norditalien, ins Ausland, auch in die Schweiz. Die Macht der Mafia bleibt ungebrochen.
Franco Battel. Ums tägliche Sterben und Unsicherheiten der Ärztinnen und Ärzte im Umgang damit geht es im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen des Mittags mit Julia Villino.
Ärzte in der Schweiz sollen neue Richtlinien für den Umgang mit dem Sterben und dem Tod erhalten. Die Akademie der medizinischen Wissenschaften hat das Papier aus dem Jahr 2004 überarbeitet. Neu gibt es etwa ein Kapitel zu kontrovers diskutierten Handlungen, dazu gehört Suizidhilfe. Die Eidgenössische Kommission für Suchtfragen bedauert, dass die Universität Bern per Gesetz keine Studie zum legalen Verkauf von Cannabis durchführen darf. Die Kommission fordert nun eine Ergänzung im entsprechenden Gesetz, damit eine Studie möglich wird.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.